Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute zwei deutschsprachige Titel vor, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise von der Liebe erzählen. Zuerst aber spreche ich mit Maren Kames über die Texte von Angela Carter, der Godmother der feministischen Horrorliteratur. Im Studio ist Nora Karches. Sie ist eine Ikone in Großbritannien oder überhaupt im englischsprachigen Raum, Angela Carter. Geboren 1940, ist sie früh verstorben an Krebs. Im Jahr 1992 war das, da war sie gerade einmal 51 Jahre alt. Und doch hat sie ein Werk hinterlassen, das viele geprägt hat. Salman Rushdie hat einmal über sie gesagt, sie war die erste große Schriftstellerin, der ich je begegnet bin. Vor der Sendung ist Maren Kames bei mir gewesen, die Lyrikerin und Schriftstellerin. Sie hat ein Buch von Angela Carter neu übersetzt, in dem die britische Autorin Märchenstoffe aus der abendländischen Tradition genommen und etwas ganz Eigenes daraus gemacht hat. Die Blutige Kammer heißt dieses Buch. Als erstes habe ich von Maren Kames wissen wollen, Sie kennen die Texte in diesem Band von Angela Carter wie keine zweite. Wie würden Sie das beschreiben, was sie da macht in ihren Erzählungen?
Ich kenne den Text wahrscheinlich wie keine zweite oder kannte ihn zumindest, während ich den letztes Jahr übersetzt habe und da reingekrochen bin wie in einen Handschuh. Es ist trotzdem, ich glaube eben, weil es so wild ist, wahnsinnig schwer, das in zwei Sätze zusammenzufassen oder so. Aber die macht im Prinzip, wenn ich ein Bild dafür suchen sollte, würde ich sagen, es ist ein super unterhaltsamer, schnell geschnittener, ironischer Märchentrip, auf den sie einen da schickt. Und die ist aber gleichzeitig genauso souverän, was so das Aufbauen von inneren Welten und so tiefen psychologischen Unterströmungen angeht. Das wilde, absurde, opulente vom Märchen gibt sich da irgendwie die Hand mit Figuren, die unabhängig davon, ob sie löwenähnlich sind und Fell tragen oder ob sie ganz normale Männer in Anzügen sind, lebendig werden. Und ich glaube, das bleibt sozusagen. Die Figuren, Menschen, Wesen, die einem da begegnen, sind für mich mittlerweile ja schon so ein bisschen wie alte Freunde aus so einem seltsamen, nerdigen Kabinett oder so.
Schauen wir uns doch die Texte von Angela Carter mal genauer an. Also Es gibt zwei Texte, die mir ja so ganz besonders gut gefallen haben. Und zwar ist das die Blutige Kammer und der gestiefelte Kater. Und was mir an diesen Texten so gut gefallen hat, ist die Sprache, die sie finden, weil sie aus diesen Sätzen wirklich alles rausholen und das so schillern lassen. Wie sind Sie da konkret vorgegangen? Was waren die Herausforderungen?
Also erfahrungsgemäß ist es komischerweise so, dass die Herausforderungen immer in irgendwelchen Nischen und Ecken sich verstecken, und zwar an Stellen, wo man sie erstmal nicht vermutet. Diese satte, dicke, schillernde Sprache, die habe ich nicht erfunden. Ich habe die übersetzt, aber da hat mir Angela Carter einfach so viel Vorlage gegeben, dass ich sozusagen einfach irgendwann in ihren Drive eingestiegen bin. Ich will nicht sagen, dass ich damit keine Arbeit hatte, aber das hat mich in der Lust, auch in der Sprachlust, so angesteckt. Wenn der Funke da ist, dann lässt man den einfach, dann bin ich so mit dem mitgeflogen.
In der Lesart, das ist die Literatursendung im Deutschlandfunk Kultur, da ist das Buch bereits vor ein paar Wochen besprochen worden. Und am Ende des Gespräches hat der Kritiker gesagt, da haben sich zwei gefunden.
Habe ich gehört, ja.
Ist das tatsächlich so gewesen? Weil das ist das Gefühl, das man beim Lesen hat. Da ist was passiert zwischen Ihnen und dieser Autorin, die gar nicht mehr lebt.
Ja, das stimmt auch. Vielleicht ist das beim Übersetzen oder für ÜbersetzerInnen gar nicht so unüblich, dass man mindestens anfangs, aber auch während dieses ja schon extrem intensiven Prozesses des Übersetzens schon auch Distanzen hat oder Skepsis merkt oder so. Gerade vielleicht, wenn man selbst Autorin ist Und ich saß schon häufig da und dachte so, Angela, was hast du da gemacht? Was ist das jetzt für ein Einfall? Wechselt dann innerhalb eines Absatzes die Zeitebene oder die Perspektive oder die Figurenansprache. Und ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich sozusagen irgendwie plötzlich eine Strenge an mir gemerkt habe, bei der ich dann auch irgendwann dachte, möglicherweise ist auch das was Patriarchales. Für so wild und eigenständig man sich selber hält, dass man trotzdem irgendwie so ein Setup im Kopf hat, was sich so orientiert an well-made Dingen. Und die sind hier halt völlig, darf ich das im Radio sagen, scheißegal.
Und gibt es eine Figur, die Ihnen so besonders ans Herz gewachsen ist oder die Sie besonders beschäftigt hat in diesem Figurenkabinett? Es sind ja so viele.
Ja, es sind viele. Also es ist wirklich schwierig. Das ist so ein riesiges Family-Kabinett, das einem da eben auch also sehr nahe geht. Und ich bin, glaube ich, bei allen Geschichten im Übersetzen auf ähnliche Seitenumfänge gekommen wie Angela Carter selbst. Also manchmal wirklich punktgenau exakt die gleiche Seitenanzahl. Nur diese blutige Kammer, die erste wirklich krass opulente, ausufernde Geschichte, da sind aus 40 Seiten im Original 60 geworden bei mir. Und in diese Figur wächst man schon ganz, ganz stark rein. Also diese weibliche Protagonistin. Und dann kommt aber die allerletzte Geschichte, die Wolfs-Alice heißt und von so einer Art weiblicher Mowgli-Figur erzählt, die unter Wölfen ausgesetzt wurde, von Wölfen aufgezogen wurde und dann kommt die Gesellschaft in Form von Nonnen und möchte sie zivilisieren, zurichten zu einer Menschlichkeit. Und dann wird beschrieben, wie dieses Mädchen zur Frau wird und einfach erwachsen wird. Und da kriegt die auf einmal, also Angela Carter, so was Zärtliches und Behutsames und Existenzielles, dass diese Figur mindestens, also genau, ist die letzte Figur, die man kennenlernt, mit der hört das Buch auch auf. Aber an die muss ich viel denken. Die ist schon, die ist auf eine sehr besondere Art besonders.
Angela Carters Erzählband Die blutige Kammer ist von Maren Kames übersetzt worden mit Illustrationen von Julia Kissina und einem Nachwort von Mitu Sanyal. Surkamp, 237 Seiten, 25 Euro. Ein junger Mann, der sich ehrfurchtsvoll einer jungen Frau zu Füßen wirft. Davon erzählt uns Herbert Kapfer in einem Roman, der die Liebe schon im Titel trägt. Der Planet diskreter Liebe. Michael Schmidt stellt uns das Buch vor.
Der Planet diskreter Liebe, von dem Herbert Kapfer in seinem Roman erzählt, das ist ein verschlossenes Zimmer in einer WG, die nach dem Vorbild der revolutionären Westberliner Kommune 2 gegründet worden ist. In diesem Raum kultivieren eine junge Frau und ein junger Mann eine sadomasochistische Beziehung, die, weil alles Private in den frühen 70ern politisch ist, als eine Keimzelle für den Umsturz der phallokratischen Gesellschaftsordnung dienen soll. Die junge Frau, Bea, ist die Beherrschende, der junge Mann, Kai, ist der Unterwürfige, der meist nur auf den Knien rutscht und von Bea mit praktischen und weltanschaulich-literarischen Koordinaten für die Mutation der Gesellschaft im Sinne der radikaleren Frauenbewegung vertraut gemacht wird. Feminismus oder Tod ist Beas Devise, entsprechend dem Titel eines Manifests, das seinerzeit im Verlag Frauenoffensive erschienen ist. Herbert Kapfer inszeniert diese weitgehend kammerspielartig angelegte Geschichte als Mischung von vorgeblichen Dokumenten, eingeschobenen Kommentaren von Eingeweihten und viel Zeitkolorit. Und durchgängig, aufgeladen mit nur äußerst hinhaltend zugelassener sexueller Erfüllung für den Liebesdiener.
Wie Bea sich im Bett verhielt, was sie mit ihm anstellte, war eine nie zuvor erlebte körperliche Erfahrung für ihn. Da er sie so sehr begehrte und ihr absolut zu Willen sein wollte, würde es nicht genügen, diese lustvolle, an Schmerz grenzende Zumutung hinzunehmen. Er sollte spüren, sie würde sich alle Zeit der Welt lassen und ihm die notwendige Geduld und Bereitschaft abringen, um ihren unbedingten Willen durchzusetzen und das von ihr gesetzte Ziel zu erreichen.
Dieser Planet diskreter Liebe ist, aus historischem Abstand betrachtet, nicht nur, aber auch ein ideologisch klaustrophobisches Koordinatensystem, das Bea autoritär und selbstgewiss vertritt. Schon als Straßenmusikerin mit Kai als Begleiter bei den klassenkämpferischen und feministischen Liedern war sie eine auffällige Erscheinung. Ihre Auftritte im Zwinger der Leidenschaft sind seither so einschüchternd und beeindruckend wie die in den Debattenrunden der Wohngemeinschaft.
Zunächst muss die Befreiung der Frau erreicht werden, später auch die der Männer. Ein langer Marsch. Mutation bedeutet Kontrolle der Fortpflanzung und Abschaffung der Familie. Es muss Schluss sein mit der karnickelhaften Vermehrung und der intensiven industriellen Produktion, die falsche Bedürfnisse befriedigt. Zuerst käme die Person, dann Frau oder Mann. Aber der Mann müsse hinweggefegt werden.
Herbert Kapfer, Schriftsteller, multitalentierter Künstler und langjähriger Hörspielredakteur, gilt als versierter Verfasser von dokumentarischen Zeitbildern und Romanen. In Der Planet diskreter Liebe beschränkt er sich daher auch nicht auf die Inszenierung des Kernthemas, sondern erzählt flankierend mal vom Ekel vor der Konsumwelt im Werk von Rolf-Dieter Brinkmann, von frühen provokanten Aktionen der österreichischen Performance-Künstlerin Wally Export oder von lange im Dunkel der Vergangenheit verschwundenen provokanten Filmen. So wird das Buch von der ersten Seite an zum reichhaltigen Speicher zeitgeschichtlicher und historischer Referenzen. Darunter leidet im Verlauf jedoch die Darstellung jener Zweisamkeit, an deren Beispiel Zeitgeschichte und Ideologeme befragt werden sollen. Bea aus bürgerlich-akademischen Verhältnissen und Kai als Schulabbrecher mit kleinbürgerlichem Hintergrund verkümmern mehr und mehr zu Sprechpuppen, wenn ähnlich wie in den Romanen von Marquis de Sade philosophische Diskurse und Spiele mit Macht und Ohnmacht ineinandergreifen. Kai, mittlerweile von Bea zu Sami umgetauft, würde
das Gegenbild zum phallokratischen Typen darstellen. Er würde sich nicht wie die überwältigende Mehrheit dieses verkommenen Geschlechts mit seinem allmächtigen Glied bewaffnet breitbeinig in Szene setzen, sondern anmutig als ihr Geliebter des Tages seine Zuneigung beweisen. Ein Vorbild könnte er sein, das eines humanisierten Mannes.
Und Kai, seiner ohnehin prekären Identität beraubt, verharrt ehrfurchtsvoll.
Mit aller Hingabe, in noch verhaltenem Begehren, im Überschwang freiwillig angebotener und gutgeheißener Unterwerfung, die ersehnte, unerlässliche Erniedrigung, zu der Bea ihn huldreich und explizit führte und die ihm nun großzügig zuteil wurde.
Die auf Dauer gestellte Anspannung von Kai alias Sami und mehr noch die nicht enden wollenden, ebenso elaborierten wie manierierten Anweisungen und Rügen von Bea ermüden im Verlauf zunehmend. Das Buch tritt dann auf der Stelle und der hochtrabende und kokett altertümelnde Duktus von Beas Referaten wirkt nur mehr unnötig geziert. Dann verliert sich das Vergnügen an der Ironie in diesem Buch, die darin steckt, dass die phallokratische Macht der Männer gebrochen werden soll, indem im privaten Kämmerchen ein neues Herrschaftsverhältnis ausprobiert wird, das wiederum nur auf der freudigen Zustimmung eines Versklavten beruht.
Michael Schmidt war das über Herbert Kapfers Roman »Der Planet diskreter Liebe«. Erschienen ist er im Verlag Antje Kunstmann, 240 Seiten, kosten 22 Euro. Und jetzt wollen wir ein zweites Buch vorstellen, in dem es um Spielarten der Liebe geht. Erika Pluha, über lange Jahre Schauspielerin am Wiener Burgtheater, hat ein Buch geschrieben über die Liebe im hohen Alter. Beate Tröger hat spät aber doch gelesen.
In einem Interview auf der Leipziger Buchmesse sprach Erika Pluha 2018 über das Altern. Alt werden ohne Disziplin, das ginge nicht, sagte sie damals. Bis heute ist die vielseitige Künstlerin höchst diszipliniert unterwegs. Pluha, die Ende Februar 2025 ihren 86. Geburtstag feiern konnte, tritt nach wie vor auf. Derzeit liest sie wieder, auf Bühnen, aus ihrem jüngsten Roman. Auch ihre Protagonistin, die Schriftstellerin und Sängerin Luisa, ist eine Frau über 80. Auch sie ist diszipliniert, lebt allein, achtet auf sich, macht ihre täglichen Spaziergänge.
Sie schritt aus. Es war dies ihre einzige Waffe gegen das Altern. nicht mehr so ausgiebig und unersättlich wie früher, aber sie bewog sich täglich dazu, eine Weile zu gehen.
Auf einem dieser Spaziergänge trifft Luisa Lenski nach 7 Jahrzehnten Heinrich Schober wieder, den ehemals jungen Mann aus der Tanzstunde, in den sie so verliebt war wie er in sie. Schnell beschließen die beiden, sich regelmäßig zu treffen. Heinrich kommt von da an zum Tee. Die beiden beginnen einander zu erzählen, was sich in der langen Zwischenzeit ereignet hat, wie es dazu gekommen ist, dass sich ihre Wege getrennt haben. Und es kommt so, wie der Titel es schon angedeutet hat. Luisa und Heinrich verlieben sich im Verlauf dieser Zwiegespräche aufs Neue.
Wir haben diese erste Liebe, die wir hätten erleben können, nicht hinbekommen. Aber jetzt können wir immerhin darüber reden. Ja, spät, aber doch. Sehr spät, ja.
Die Entwicklung einer fast zu späten Liebe zwischen zwei einsamen Menschen vorsichtig zu entfalten, nimmt dieser Roman sich vor. Das ist ehrenwert. Was genau dieses weitgehend auf Dialogen fußende Kammerspiel aber zu einem Roman machen soll, lässt sich dagegen nicht so leicht klären. Zwar sprechen Heinrich und Luisa Klartext, der Ton ihrer Unterhaltungen lässt sich aber kaum anders als gestelzt und schwerfällig nennen.
Es war mein Leben lang so, dass ich den Eindruck gewann, man hätte ausschließlich oder fast ausschließlich nur Interesse an dieser Luisa Lenski. Auch im privaten Bereich schien es mir so, als liebe man stets nur die öffentlich bekannte Person und eigentlich niemals Luisa selbst.
Heinrich besucht Luisa, unterbrochen von einem Aufenthalt im Krankenhaus, der dazu dient, sein schwaches Herz zu untersuchen. Er nähert sich an und schläft schließlich mit ihr. Zusammengeleimt wird die karge Handlung dadurch, dass Luisa als Erzählerin die Dialoge im Jargon eines Ratgebers kommentiert. Die Kapitel des Buches könnten »Gelassene Alterssexualität«, »Respekt mit dem Gegenüber« oder »Lebe die Gegenwart« lauten. Hölzern bleiben sie so oder so.
Heinrich neigte sich ihr zu. Er war jetzt ernst geworden. »Ich wünschte uns eine Liebe zwischen zwei Menschen, die beide über 80 Jahre alt, aber dennoch eine Frau und ein Mann geblieben sind, die einander auch genau in dieser Weise lieben, ohne sich sexuell abzuplagen«, um es so zu nennen. Wie ich dir ja schon zuvor sagte, Liebe ist nicht altersgebunden, Liebe ist Liebe.
Von Aufseufzen bis Zuneigen wird hier eine vorhersehbare Annäherung lehrbuchartig durchdekliniert. Stilistisch beschränkt sich spät aber doch auf schlichte Mittel, was sich gleich in den ersten Sätzen zeigt.
Es war Herbst geworden, einfach Herbst. Ein erstaunlich leuchtender Herbst. Die Wälder, Hügel, Weinhänge taten auf unbesorgte Weise so, als wären Naturschäden und Klimawandel keine Themen. Reines Gold des Weinlaubs, Bronze, Kupfer, Rostrot färbte das Laub der Wälder. Sanft war beides überwölbt vom wolkenlosen Blau des Himmels.
Der Herbst des Lebens, der Wein als Elixier, das mit dem Alter reift. All das vermag die Handlung zwar zu stützen, spannend, unvorhersehbar, ist hier rein gar nichts. So bleibt man Zaungast einer ein bisschen rührenden, vor allem aber banalen Geschichte mit Happy End. Zu schematisch und gerafft wird entfaltet, was es eigentlich bedeutet, dass diesen Liebenden ein ganzes Leben dazwischen kam. Stünde auf dem Buchdeckel nicht der Name einer in vielfacher Hinsicht beeindruckenden und begeisternden Künstlerin, wäre dieses Manuskript vermutlich nicht verlegt worden. Man kann mutmaßen, dass nicht zuletzt sehr viel Disziplin im Spiel war, die spät aber doch hat entstehen lassen. Das ist ehrenwert. Gute Literatur wird daraus nicht.
Das sagt Beate Tröger über Erika Pluhas Buch »Spät, aber doch«. Residenzverlag, 160 Seiten, 22 Euro. Seit gestern Abend wissen wir, wer in diesem Jahr den britischen Booker Prize in der Kategorie International erhält. Ausgezeichnet werden Banu Mushtaq, eine indische Autorin und Frauenrechtsaktivistin, und ihre Übersetzerin Deepa Basti für den Erzählband »Heart Lamp«. Die beiden teilen sich ein Preisgeld von 50.000 Pfund. Das war der Büchermarkt. Am Mikrofon war Nora Karches.